Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 486.
SWR 2 Nachrichten.
Um 15 Uhr mit Frauke Vetter. Bahnfahren wird wieder teurer. Die Deutsche Bahn hat angekündigt, dass sie die Preise im Fernverkehr zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember um durchschnittlich 1% anheben will. Die Bahn steckt wegen Corona in einer schwerwiegenden Finanzkrise. Die Züge im Fernverkehr sind derzeit nur zu etwa einem Drittel ausgelastet. 15.05 Uhr.
SWR 2 Leben.
Jugendweihe, das ist doch aus der DDR, denken viele. Stimmt aber gar nicht. Das Ritual für konfessionslose Jugendliche zum Erwachsenwerden ist schon über 170 Jahre alt und wird inzwischen auch in Westdeutschland immer beliebter. Tomke Giedigkeit hat die neue Jugendweihegruppe in Rheinland-Pfalz bei den Vorbereitungen begleitet.
Ich bin evangelisch getauft, aber bin mittlerweile nicht mehr an der Kirche interessiert, sage ich mal. Und deswegen habe ich auch nach einer Alternative gesucht.
Meine eine Cousine hat Jugendweihe gemacht und da war ich bei der in Sachsen-Anhalt. Und dann habe ich mal meine Mutter gefragt, ob die mal gucken kann, ob es sowas hier gibt in der Nähe.
Leider muss man einen Anzug anziehen. Darauf freue ich mich so gar nicht.
Ein Samstagmorgen in Ingelheim am Rhein. Schlichter Seminarraum, dritter Stock. Nach und nach werden die Jugendlichen von ihren Eltern gebracht.
Mein Name ist Andreas Eggert. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Und mein Großer hatte auch Jugendweihe vor 3 Jahren, saß genauso an dem Tisch wie ihr heute hier. Und ich möchte euch heute etwas beibringen, was euch Wirkung eurer Person und eures Verhaltens auf andere näher beschreibt und wie ihr diese Wirkung auch steuern könnt.
Ein Kurs für Sicherheit in Umgangsformen, für ungeschriebene Verhaltensregeln und moderne Höflichkeit. Er ist eine von rund 10 Veranstaltungen, in denen sich die Gruppe über ein Jahr lang auf die Jugendweihe vorbereitet. Die Jugendweihegruppe Rheinland-Pfalz hat die Feierstunde mit Musik und Urkunden für die Jugendlichen im vergangenen Jahr zum ersten Mal ausgerichtet. Das Interesse wächst. Nach seiner Einleitung bittet der die Jugendlichen, sehr zu ihrem Erstaunen, einzeln aufzustehen, um sich vorzustellen. Es geht ihm um Aufmerksamkeit, aber auch um Haltung.
Also ich möchte von euch gerne wissen, Name, Alter, Wohnort, Schule, Klasse, Hobbys und Berufswunsch.
Ich bin die Yakira, bin 14 Jahre alt, wohne in Ingelheim, bin an der Kaiser-Pfalz-Realschule in der 8. Klasse. Meine Hobbys sind, ich bin in der Jugendfeuerwehr und bin im Schützenverein und gehe ab und zu noch klettern und ich habe noch keinen richtigen Berufswunsch so.
Ich bin Viktoria, ich bin 14 Jahre alt, wohne in Ingelheim, gehe auf Sebastian-Münster-Gymnasium in Ingelheim in die 8. Klasse. Ich tanze Ballett und gehe reiten.
Und als ich dann erzählt habe, ich mache Jugendweihe, so, hä, was ist das? Das kannten halt keiner.
Viktoria und Yakira aus Ingelheim sind schon lange Freundinnen. Sie haben verschiedene Hobbys, gehen auf verschiedene Schulen, aber beide haben Eltern mit ostdeutschen Wurzeln, die ihnen von ihrer eigenen Jugendweihe erzählt haben. Das scheint alle hier zu verbinden. Entweder kommt die Mutter aus den neuen Bundesländern, der Vater oder beide.
Also meine Mutter kommt aus dem Osten, daher hatte sie selber das. Mein Vater hatte keine, aber hat halt gesagt, dass wir es machen können.
Ihr könnt euch mal gegenüber hinstellen und kontrolliert mal gegenseitig eure Haltung. Wir müssten, wenn ich richtig gezählt habe, 6 Mädchen und 6 Jungs sein. Dürfte genau passen. hat jeder seinen Partner gefunden. Und jetzt beschreibt euch mal, wie ist die Haltung?
Er steht aufrecht, gerade, also seine Arme hängen locker an den Seiten runter. Er grinst und hat Augenkontakt.
Ja, sie hat auch eine gute Haltung. Das Bein war jetzt etwas abgewinkelt. Die Arme hängen auch locker runter. Sie hat Augenkontakt und grinst auch.
Andreas Eggert nickt zufrieden und geht weiter. Hier und da kommt nervöses Lachen auf. Viele der Jugendlichen kennen sich nur durch die freiwilligen Vorbereitungskurse. Jetzt müssen sie sich in die Augen schauen. Die meisten sind, wie Viktoria und Yakira, 14 Jahre alt. Irgendwo zwischen Kindheit und Erwachsensein.
Dieses Jahr sind es 26. Letztes Jahr waren es 11.
Yakiras Mutter Jana sitzt mit einigen anderen Eltern im Foyer vor dem Seminarraum. Sie ist eine der Organisatorinnen der Jugendweihegruppe Rheinland-Pfalz und kann sich noch gut an ihre eigene Jugendweihe erinnern. Das war in Cottbus im Jahr 2000.
Ich freue mich einfach auf die Feier an sich, mit Freunden, Familie und sowas einfach zu feiern.
Also ich kriege von meinen Eltern, von meiner Tante, mit meinem Bruder macht ja auch Jugendweihe, kriegen wir eine Reise geschenkt, entweder nach London oder nach zum Disneyland. Und von meinen restlichen Verwandten kriege ich halt Geld. Und da weiß ich jetzt noch nicht, werde ich sparen.
Also ich bekomme wahrscheinlich nur Geld. Also ich würde es entweder für Schießsport irgendwie was ausgeben oder halt für einen Führerschein sparen.
Warum ist euch das so wichtig, dass ihr zu diesem Anlass eben was Besonderes anzieht? Ja, Kira.
Die Jugendweihe ist ja nur einmal sozusagen im Leben und deswegen zieht man sich da nochmal so ein bisschen schöner an.
Die Mädchen tragen fast alle besondere Kleider, die Jungen Anzüge. Oder zumindest Hemd, beziehungsweise ein Jackett. Und für die meisten gehört auch eine Krawatte dazu. Dass Mädchen wie Yakira und Viktoria die Jugendweihe feiern, ist in vielen Teilen Westdeutschlands immer noch außergewöhnlich. Ganz anders in den neuen Bundesländern. Hier feiert rund die Hälfte aller Achtklässler eine Jugendweihe. Seit den 2000er Jahren bilden sich aber auch in den westdeutschen Bundesländern immer mehr Gruppen. In Baden-Württemberg nahmen bei der ersten Feierstunde im Jahr 2004 nur 8 Jungen und Mädchen teil. Dieses Jahr haben sich 120 angemeldet. Viele der großen ostdeutschen Jugendweihevereine unterstützen die kleineren westdeutschen Gruppen bei Bedarf. Denn das Ritual ist für viele in Westdeutschland noch unbekannt. Auch Yakiras Vater wusste mit dem Begriff Jugendweihe zunächst nichts anzufangen.
Ich bin in Karlsruhe aufgewachsen und habe die Jugendweihe eigentlich erst durch meine Frau kennengelernt, die aus den neuen Bundesländern kommt. Also ich musste es googeln, also um erstmal zu gucken, was ist das überhaupt. Wir haben einen Festsaal angemietet, ja, bei uns gleich um die Ecke. Wir werden halt ein Buffet aufbauen und dann halt gemütlich gemeinsam beisammensitzen. Abends werden noch ein paar Freundinnen dann halt von unserer Tochter kommen.
Jetzt machen wir Tischkultur, Esskultur. Habt ihr eine Idee, wie ich das benutze, dieses Besteck? Die Regel ist von außen nach innen. Nach jedem Gang lasse ich das Besteck auf den Teller liegen, es wird abgeräumt.
Die Jugendlichen können im Vorfeld selbst Kursinhalte vorschlagen oder aus einer Liste auswählen, was sie interessiert. Die Eltern im Organisationsteam kümmern sich darum, die Wünsche umzusetzen. Zum Beispiel der Besuch in einem Fernsehstudio, im Landtag oder im Kletterpark. Die erste Feier mit dem Titel Jugendweihe gab es schon 1852 in Nordhausen, erklärt Manfred Isemeyer, Politologe und Humanist.
Mitte des 18. Jahrhunderts gab es Abspaltungen von der evangelischen und von der katholischen Kirche. Einer der Gründe war, dass die katholische Kirche seinerzeit 1844 in Trier den sogenannten Heiligen Rock ausgestellt hat. Darüber gab es sehr viel Streit und gleichzeitig gab es bei den Evangelien auch entsprechende Ausgründungen. Diese Gruppen haben sich dann in den freireligiösen Gemeinden Deutschlands vereinigt und zu ihren Ritualen gehörte eine Ersatzkonfirmation. Und die erste Ersatzkonfirmation ist 1846 in Breslau nachweisbar.
In diesen freireligiösen Gemeinden, so erklärt er, sammelten sich zu Bismarcks Zeiten viele der damals verbotenen Sozialdemokraten. Die haben die Jugendweihe um die Jahrhundertwende in der Arbeiterbewegung immer populärer gemacht. Dadurch verlor sie immer mehr von ihrem freireligiösen Gewand und wurde zu einem weltlichen Ritual.
Diese Feiern gab es überwiegend in den Hochburgen der Arbeiterbewegung, also wie Berlin, in Sachsen und in Hamburg sind die also besonders stark nachweisbar. Im Süden Deutschland, der ja sehr katholisch war und ist noch immer, konnte sich die Jugendweihe nicht so stark durchsetzen.
Dann aber verboten die Nationalsozialisten SPD, KPD und Freidenkerverbände. Und damit endete auch die Jugendweihe. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ließen die Alliierten Jugendweihen wieder zu. In Ostdeutschland beschloss die DDR-Führung 1955, die Jugendweihe für ihre politischen Zwecke zu nutzen.
Das Wort hat Siegfried Wagner, stellvertretender Kulturminister.
Heute werdet ihr geloben, gute Staatsbürger unserer Deutschen Demokratischen Republik zu sein. Liebe junge Freunde, seid ihr bereit, mit uns gemeinsam getreu der Verfassung für die große und edle Sache des Sozialismus zu arbeiten und zu kämpfen und das revolutionäre Erbe des Volkes in Ehren zu halten? So antwortet: Ja, das geloben wir.
Ja, das geloben wir.
Damit standen die westdeutschen Verbände und die westdeutschen Jugendfeiern sehr stark unter politischem Druck, sodass die Teilnehmerzahlen in der alten Bundesrepublik dann zurückgegangen sind.
Heute gibt es also die Jugendfeiern der Humanisten, besonders groß zum Beispiel in Berlin und Hamburg mit teilweise über 100-jähriger Tradition, und es gibt die Jugendweihen, wie sie Jakira und Viktoria feiern. Für viele der Jugendlichen, die in Rheinland-Pfalz ihre Jugendweihe feiern wollen, gehört dazu auch ein Besuch in der KZ-Gedenkstätte Osthofen.
Dieses Konzentrationslager wurde dafür eingerichtet, um politische Gegner der Nationalsozialisten festzuhalten, sie zu misshandeln, sowohl körperlich als auch geistig. Die Häftlinge verbringen mehrere Wochen oder sogar Monate hier, werden dann im wahrsten Sinn des Wortes als gebrochene Menschen entlassen. Es ist sehr schwer, dass sie überhaupt danach wieder ein geregeltes Leben führen können.
Hier in Ingelheim werden Jakira und Viktoria in ihren Schulklassen bislang die einzigen sein, die Jugendweihe feiern. Viktoria hat auch eine Freundin eingeladen, die kurz vorher konfirmiert wird und schon neugierig ist, danach Viktorias ganz andere Feierlichkeiten kennenzulernen. Sie wird sicher auch anderen davon erzählen und damit das alte Ritual der Jugendweihe in Rheinland-Pfalz noch ein bisschen bekannter machen.
Uhr, die Nachrichten. In Berlin sind weitere Alltagsbeschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beschlossen worden. Wie der Senat der Hauptstadt mitteilte, müssen die meisten Geschäfte sowie alle Restaurants und Bars künftig von 23 Uhr bis 6 Uhr schließen. Zudem dürfen sich in dieser Zeit nur noch 5 Personen im Freien versammeln. Des Weiteren gelten bald neue Einschränkungen für private Feiern in geschlossenen Räumen. Künftig dürfen daran nur noch maximal 10 statt bisher 25 Personen teilnehmen.
Deutschlandfunk. Das Feature.
Ich bin momentan noch Medizinstudentin, bin in einem Jahr circa fertig, 27 Jahre alt, geboren in Berlin und jetzt studiere ich auch hier. Das war Dezember 2014 und da war ich ganz frisch mit meinem Freund zusammen, den ich jetzt immer noch habe, und wir verhüten mit Kondom. Ich war gegen die hormonelle Verhütung, weil es mir nicht gut tut, was jetzt auch mehr und mehr Frauen sagen. Mein Freund war total einverstanden damit, mit Kondom zu verhüten. Und dabei ist es halt passiert.
Schwangerschaftsabbruch. Ein Tabu und seine Folgen. Ein Feature von Gabi Meier.
Wir sind in der Charité verabredet, in einem Raum des Lernzentrums. Clara Weiß studiert Medizin im praktischen Jahr. Clara Weiß ist ein Pseudonym. Mit Rücksicht auf einige ältere Familienmitglieder, die vor 4 Jahren schon gerne ein Enkelkind gehabt hätten. Aber Clara Weiß entschied sich für einen Abbruch, als sie mit Anfang 20 ungewollt schwanger wurde. Bis zu ihrer Schwangerschaft hatte sie über Abtreibung nie nachgedacht, so wie viele junge Leute.
Ich dachte einfach, wenn ich das dann mal bräuchte, dann könnte ich es auch ganz leicht bekommen. Deswegen habe ich mir da nie so wirklich Gedanken drüber gemacht.
In Frankreich sorgte 1975 die damalige Gesundheitsministerin Simone Veil dafür, dass Schwangerschaftsabbruch nicht länger strafbar ist. Der Abbruch ist im Gesundheitsgesetz geregelt. Die Krankenkasse trägt die Kosten. In Deutschland ist der Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetz geregelt. Gleich hinter Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen. Diese Delikte werden in wenigen Zeilen abgehandelt. Die Vorschriften zum Schwangerschaftsabbruch umfassen dagegen 7 Paragraphen und füllen 124 Zeilen. Paragraph 218 gibt den Rahmen vor.
Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Nur unter genau festgelegten Bedingungen wird Schwangerschaftsabbruch nicht bestraft. Im Jahr 2017 wurden über 100.000 Abbrüche in Deutschland vorgenommen.
So richtig mich damit beschäftigt habe ich dann erst, als ich es halt selber brauchte. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass es schwer ist, an konkrete Informationen zu kommen. Da ist man ganz auf sich alleine gestellt.
Clara Weiß, die Medizinstudentin, liest im Internet, dass ein Abbruch bis zur 12. Woche möglich ist.
Meine Tage davor waren nicht so stark. Also ich wusste nicht, bin ich denn jetzt schon im 3. Monat oder bin ich schon weiter? Und das hat mich ganz verrückt gemacht. Und ich wollte einfach nur zu meiner Frauenärztin und von ihr wissen, in welchem Monat bin ich, kann ich es noch? Kann ich es einfach noch abbrechen lassen?
Clara Weiß ruft bei ihrer Gynäkologin an, die sie sehr schätzt.
Und da wurde ich ganz brusk von der Arzthelferin weggeschickt, dass sie total voll ist und überlastet und dass sie sowieso keine Abbrüche macht, da soll ich mir doch einen anderen Arzt suchen.
In Deutschland wird der Großteil der Abbrüche in Praxen vorgenommen. Rund 9.000 gynäkologische Praxen gibt es. In schätzungsweise 1.200 werden Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Tendenz sinkend. Viele Abbrüche werden von älteren Ärztinnen und Ärzten gemacht. Für diejenigen, die ihre Ausbildung in der DDR erhalten haben, gehören Abtreibungen selbstverständlich zur Frauenheilkunde. In Ostdeutschland galt ab 1972 eine Frist von 12 Wochen, innerhalb derer eine Frau ihre Schwangerschaft beenden lassen konnte. Seit 1995 gilt eine einheitliche Regelung zum Schwangerschaftsabbruch in ganz Deutschland. Abtreibung ist strafbar. Unter bestimmten Bedingungen werden Abbrüche allerdings nicht verfolgt. Der Abbruch muss innerhalb der ersten 12 Wochen durchgeführt werden. Zuvor muss die Frau an einer Beratung teilgenommen und danach eine 3-tägige Wartezeit eingehalten haben.
Paragraph 219 Strafgesetzbuch. Die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat sich von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen. Sie soll ihr helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen. Dabei muss der Frau bewusst sein, dass das Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat und dass deshalb nach der Rechtsordnung ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnahmesituationen in Betracht kommen kann, wenn der Frau durch das Austragen des Kindes eine Belastung erwächst, die so schwer und außergewöhnlich ist, dass sie die zumutbare Opfergrenze übersteigt.
Detlef Merchel, schlank, Schnauzer, Jeans, arbeitet seit über 20 Jahren als niedergelassener Gynäkologe im Münsterland. Er war gleich zum Interview bereit. Nur über die Frage, ob er selber Abbrüche vornimmt, werden wir nicht sprechen, denn Merchel befürchtet eine Anzeige wegen Werbung. In der Stadt Münster, erzählt er, hat gerade der vorletzte Frauenarzt, der Abbrüche vornahm, seine Praxis aus Altersgründen aufgegeben.
Es ist allerdings noch ein zweiter da, der es noch macht in Münster. Mit dem habe ich die Tage noch telefoniert, der ist allerdings auch schon 81, der hat seine Praxis schon lange nicht mehr, aber macht eben noch Schwangerschaftsabbrüche in der Praxis eines Anästhesisten.
Die Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs führt dazu, dass Abtreibung in der Ausbildung junger Ärztinnen und Ärzte kaum vorkommt. Beim sogenannten chirurgischen oder operativen Abbruch wird der Muttermund geweitet, ein Röhrchen eingeführt und der Embryo samt Schwangerschaftsgewebe aus der Gebärmutter abgesaugt. Bei der medikamentösen Methode nimmt die Frau Tabletten, die eine Blutung auslösen. Viele Krankenhäuser, allen voran die katholischen Kliniken, verweigern sich Abbrüchen. Außerdem bestimmt darüber jeder Chefarzt für seine Klinik eigenständig. Man kann also in Deutschland Fachärztin oder Facharzt für Gynäkologie werden, mit sehr geringen theoretischen Kenntnissen zum Schwangerschaftsabbruch und völlig ohne praktische Erfahrung. Clara Weiß war wie vor den Kopf gestoßen, als sie von der Mitarbeiterin ihrer Gynäkologin am Telefon rabiat abgefertigt wurde.
Ich bin nochmal zu ihr hin, weil sie eigentlich wirklich sehr, sehr gut ist. Und habe ihr das dann auch gesagt, weil das muss ja mit aufgenommen werden. Aber sie ist darauf gar nicht genauer eingegangen, wieso, warum, weshalb, sondern hat mich dann beim nächsten Besuch, das war, glaube ich, dann ein Jahr später gefragt, und wie sieht's mit Familienplanung aus?
Maria Beckermann hatte bis vor kurzem eine gynäkologische Praxis in Köln. Jetzt ist sie im Ruhestand. Die Ärztin hat erlebt, welche Folgen die Tabuisierung von Schwangerschaftsabbruch haben kann. Sie unterrichtete ab 2010 an der Universität Bonn im Rahmen der ärztlichen Fortbildung über den Umgang mit Patientinnen und Patienten in psychisch belastenden Situationen.
Sagen wir, wenn es um Depressionen geht oder wenn es um Angststörungen geht, da merkt man, dass die jungen Ärzte mehr wissen wollen und mehr lernen wollen, dass sie neugierig sind, wie kann man damit einen besseren Umgang finden für die Patientinnen und Patienten, die ihnen Tag für Tag gegenüber sitzen. Und bei diesem Thema Schwangerschaftsabbruch, da war eine richtige Blockade und die Bereitschaft, darüber zu reden, war nicht da. In dem Sinne, dass sie sagen, das ist eine sehr persönliche Sache. Da gibt es nichts, was wir lernen müssen und was es hier zu vermitteln gibt, sondern ob man für oder gegen einen Schwangerschaftsabbruch ist, das ist eher sowas wie eine religiöse Haltung.
Maria Beckermann beendete die Unterrichtseinheit vorzeitig. In den folgenden Jahren sprach sie das Thema Abbruch nicht mehr an, weil sie eine fruchtbare Diskussion nicht für möglich hielt.
Mein Name ist Thomas Bertling, bin niedergelassener Frauenarzt in Aachen. Wir haben eine ganz normale gynäkologische Praxis, sind gleichzeitig aber auch ein ambulantes Operationszentrum. Außer Gebärmutterentfernungen und Karzinomchirurgie machen wir alles, auch unter anderem Schwangerschaftsabbrüche.
Thomas Bertling ist der Senior in seiner Praxis und zieht sich allmählich zurück. Wir treffen uns am Rande eines Ärztekongresses.
Meine Praxis ist eine Gemeinschaftspraxis mitten im Zentrum, direkt neben dem Dom. Und hier steht nicht nur so zum Spaß da.
Als Thomas Bertling seine Praxis 1981 eröffnete, war Schwangerschaftsabbruch in Westdeutschland erst seit wenigen Jahren möglich.
Ich bin damals sehr von meinen Kollegen angefeindet worden, wie man das noch machen könnte. Und dann auch noch direkt neben dem Dom, ging ja gar nicht. Damals, 1980, fuhren die meisten Frauen nach Holland, direkt über die Grenze. Das sind 5 Kilometer weiter, da wurde Abbruch gemacht. Es ist auch stadtbekannt, dass bei uns eben Abbrüche durchgeführt werden, seit Jahren schon. Es hat nur zur Folge, dass alle 14 Tage von meiner Praxis demonstriert wird, auch schon seit Jahrzehnten, von sogenannten Lebensschützern, wollen, dass ich keine Schwangerschaftsabbrüche mehr durchführe und beten für mein Seelenheil. Die beten stur, Ave Maria, Vater Unser, alles hintereinander weg. Das ist wie ein Roboter.
In dem Moment, wo man schwanger ist, muss man sich einfach im Klaren sein, auch wenn man das Gefühl nicht hat oder es vielleicht anders sieht, aber die Tatsache ist, da ist eben jetzt ein zweiter Mensch.
Alexandra Maria Linder, Anfang 50, Vorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle, nach ihren Angaben mit über 11.000 Mitgliedern die größte Organisation der Menschen in Deutschland, die sich als Lebensschützer bezeichnen. Außerdem Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht mit 13 Mitgliedsorganisationen.
Bei jeder Abtreibung wird eine Frau verletzt, stirbt ein Kind und wird eine Familie massiv beschädigt.
Der Moment der Verschmelzung von Eizelle und Spermium ist für Alexandra Linder nicht nur der Beginn eines neuen Lebens, sondern, da hegt sie keinen Zweifel, der Embryo hat auch vom ersten Tag an genau die gleichen Rechte wie die Frau, in deren Körper die Verschmelzung stattfindet.
Bei Vergewaltigung habe ich mit 19 Jahren auch immer noch gesagt, ja natürlich darf dann jede Frau abtreiben. Mittlerweile kenne ich mehrere Frauen, denen das passiert ist und mittlerweile denke ich da ganz anders.
Ulrike Busch wurde 2003 in Merseburg in Sachsen-Anhalt auf die erste Professur für Familienplanung in Deutschland berufen. Schwangerschaftsabbruch gehört zu ihrem Wissenschaftsgebiet.
Was hier passiert, ist, dass gedanklich konstruiert der Embryo aus dem Körper der Frau herausgetrennt wird, ihr gegenübergestellt wird, die Frau sozusagen zum Feind des Embryos konstruiert wird und der Staat für sich diesen Schutzauftrag aus diesem ungeschützten Status des Embryos heraus ableitet.
Moderne bildgebende Verfahren haben den Embryo optisch in die Nähe von Neugeborenen gerückt. Außer Acht bleibt dabei, dass ein Fötus auch mit allermodernsten Methoden der Neugeborenenmedizin erst ab etwa der 23. Woche überlebensfähig ist. Und auf gar keinen Fall in den ersten 3 Monaten, in denen in Deutschland Schwangerschaftsabbruch straffrei bleibt.
Das hat sich stark eingefleischt in die Perspektive sowohl der Juristen, aber auch zum Teil der allgemeinen Öffentlichkeit. Hier ist die Frau mit ihrem Interesse und da ist der fragile, ungeschützte Embryo, für den man ja doch in einer bestimmten Weise Sorge tragen müsse.
Jede Frau weiß am besten, welches Opfer sie bringen würde und das ist eine totale Zwangsberatung, weil sonst müsste ich das Kind ja bekommen. Ich habe es als einen großen Eingriff empfunden, dass ich überhaupt zu dieser Beratung gehen musste.
Maria Beckermann, die ihre Fortbildungsveranstaltung zum Umgang mit Schwangerschaftsabbruch vorzeitig beenden musste, hat sich ihr ganzes Berufsleben lang mit dem Thema beschäftigt. Ihre Position hat sich durchaus geändert. Als Studentin organisierte sie Fahrten nach Holland zum Schwangerschaftsabbruch. Im Medizinstudium erfuhr Beckermann nichts über den Abbruch. Dann kam 1976 die erste Reform des Paragraph 218. Abtreibung blieb verboten, aber Ärzte durften sie unter bestimmten Bedingungen erlauben. Damals arbeitete Maria Beckermann in einem Krankenhaus, in dem Abbrüche vorgenommen wurden.
Da wurde ein Ethikrat einberufen, zu dem aus jeder Berufsgruppe, die an diesem Abbruch beteiligt ist, eine Person vertreten war. Und die haben dann zu etwa 5 Leuten gemeinsam dort gesessen und haben dann beschlossen, darf diese Frau das oder darf sie das nicht? Die Frau war natürlich nicht selber dabei, sondern es würde über sie entschieden.
Maria Beckermann fand das damals nicht verkehrt. Einer ungewollt schwangeren Frau, meinte sie, müsse man helfen. Und sie wollte helfen, damit die Frau nicht übereilt entscheidet und den Abbruch hinterher womöglich bereut. Dass viele Frauen sehr genau wissen, was sie wollen, das begriff sie erst später, als die Frauen zu ihr in die Praxis kamen.
Es ist ihr Körper. Und wenn sie entscheidet, einen Schwangerschaftsabbruch zu machen, dann nimmt sie einem potenziellen Kind die Möglichkeit, ein Kind zu werden, aber sie bringt kein Kind um.
Rottenburg am Neckar. 40.000 Einwohner, Sitz des katholischen Bischofs von Rottenburg-Stuttgart. Dom, Bistumsverwaltung mit neuem, architektonisch ambitioniertem Erweiterungsbau, Priesterseminar, Diözesanmuseum. Auch das Hotel, in dem ich übernachte, gehört der Kirche. Gebhard Fürst ist in der katholischen Bischofskonferenz zuständig für bioethische Fragen.
Es ist unsere Position, dass durch die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle nicht irgendwie ein Gewebe entsteht, sondern ein Mensch, ein Individuum. Und durch den Geschlechtsakt kommt die Zeugung zustande. Aber das ist eine uns vorgegebene Möglichkeit, wo wir sagen, als Christen, als Kirche, das ist dann letztlich eine Gabe von Gott. Und wir sagen, umgangssprachlich ein Geschenk Gottes, Mensch von Anfang an, und wir dürfen einen Menschen nicht töten.
Ich wollte zuerst medikamentös probieren und ich habe den Fehler gemacht, dass ich ein falsches Schmerzmittel genommen habe. Ich hatte halt nur noch Aspirin zu Hause und daraufhin wurde nicht alles ausgetrieben.
Als die Schmerzen unerträglich wurden, rief Clara Weiß den Krankenwagen.
Da bin ich dann runtergegangen, schmerzverzerrt, konnte mich gerade so runterschleppen. Und die Rettungssanitäter gucken mich nur an und meinten, ey, das nächste Mal können Sie doch bitte ein Taxi nehmen, ja? Dafür sind wir hier überqualifiziert.
Ich habe selber einen Teil meiner Ausbildung in einem katholischen Land gemacht, wo weder Verhütung noch Schwangerschaftsabbruch den Frauen zugänglich war und wo der Tod am septischen Abort zum Alter gehörte in der Klinik und es eigene Station für Frauen mit septischen Aborten gab nach illegalen Schwangerschaftsabbrüchen.
Die Gynäkologin Julia Bartley über ihre Erfahrungen in Irland.
Ich glaube, wenn man das einmal gesehen hat, dann weiß man, was es bedeutet, keinen freien Zugang zur Verhütung zu haben und zu einem Schwangerschaftsabbruch.
Julia Bartley arbeitete später in einer Klinik im schottischen Edinburgh. Dort erlebte sie einen ganz anderen Umgang mit Schwangerschaftsabbruch, anders auch als in Deutschland. Ungewollt Schwangere haben zum Beispiel die Wahl zwischen einem medikamentösen und einem chirurgischen Abbruch.
Letztendlich gibt es diese zwei etablierten Methoden mit relativ ähnlichen Erfolgsraten, nämlich weit über 95%. Und somit sollte den Frauen beides angeboten werden und sie die freie Wahl haben, wozu sie sich entscheiden.
Mit ihrem Schwangerschaftsabbruch hat Clara Weiß das Tabu hinter sich gelassen.
Seitdem habe ich so ein bisschen mein Denken geändert und erzähle das auch ganz frei raus. Ich meine, Frauen reden heutzutage über ihre Verhütung. Sie reden über Sexstellungen und welche Männer sie attraktiv finden. Warum redet man dann auch nicht über dieses Thema? Und deswegen habe ich da jetzt keine Scheu und sehe das so ein bisschen vielleicht sogar als Aufgabe.
Sie hörten ein Feature von Gabi Meyer. Es sprachen Claudia Matschulla und Glenn Golz. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Saarländischen Rundfunk 2018.
Im Februar 2019 hat der Deutsche Bundestag Paragraph 219a geändert. Ärztinnen und Ärzte dürfen nun mitteilen, wenn in ihrer Praxis Abbrüche vorgenommen werden. Für mehr Informationen, etwa über die angewandte Methode, müssen sich Frauen weiter an andere Einrichtungen wenden.